Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Aktiv, konstruktiv zu reagieren, wenn du angesprochen wirst, ermutigt dich, weiter nach vorne zu gehen und weitere Inputs zu bringen. Der Mehrwert der positiven Psychologie, das habe ich immer gesagt, ist eigentlich enorm politisch.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wobei unterstützt uns die positive Psychologie? Dazu spreche ich heute mit dem Autoren und Therapeuten Dr. Philipp Streit. Zuallererst möchte ich mich aber auch nochmal entschuldigen bei meinen Zuhörern. Ich habe jetzt eine über zweiwöchige Podcast-Pause gemacht, weil sehr viele unterschiedliche Themen gerade bei mir im Raum standen. Aber keine Sorge, der Paperwings Podcast wird weitergeführt. Ich habe nur mal eine Auszeit gebraucht oder andere Prioritäten gesetzt. So, das heißt, macht euch keine Sorgen, der Paperwings Podcast geht weiter und direkt hochkarätig. Deswegen stelle ich auch ganz kurz vor, über wen wir heute sprechen. Dr. Philipp Streit leitet das Institut für Kind, Jugend und Familie in Graz, wo er als klinischer Psychologe und Psychotherapeut mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien arbeitet. Er ist Autor verschiedener Bücher über neue Autorität, positive Psychologie im Alltag mit Kindern und Jugendlichen. Sein Motto: Entwicklung durch Beziehung, angezogen durch die Zukunft, Widerstand statt Strafe. Heute möchte ich gern mit ihm über sein sehr, sehr gelungenes Buch sprechen, Einführung in die positive Psychologie, was mir sehr geholfen hat in der Vorbereitung von Seminaren. Jetzt möchte ich ihn aber hier begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Philipp.
Hallo, danke für die Einladung. Es ist eine große Ehre, bei diesem Podcast dabei sein zu dürfen.
Ja, lieber Philipp, ich freue mich auch schon sehr. Wir haben das schon lange geplant, zu deinem Buch zu sprechen. Jetzt würde mich oder uns auch nochmal interessieren, wer ist eigentlich Dr. Philipp Streit? Das heißt, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Naja, wer ist eigentlich Dr. Philipp Streit? Dr. Philipp Streit ist, um so zu sagen, ich hoffe, das schadet dem Podcast nicht, ist eigentlich ein Altlinker. Er ist groß geworden in den 80er und 90er Jahren in der Studentenbewegung, war Studentenvertreter für Psychologie und hat dann 1983 seine Frau kennengelernt, die Brigitte, die heute Fachärztin für Psychiatrie und Geriatrie ist und eine ausgezeichnete Neurologin. Und dann habe ich nach 17 Jahren des Studiums eine Fahrt in das steirische Gabersdorf gemacht und bin mit einem Job als Psychologe zurückgekommen, den mir mein Schwiegervater vermittelt hat. Ich fragte ihn damals bei der Heimfahrt, warum habe ich jetzt einen Job als Psychologe? Dann sagte er, wenn du in 2 Jahren nicht fertig bist, dann brauchst du keinen Fuß mehr über meine Schwelle setzen. Gesagt, getan, ich war in 2 Jahren fertig und habe dann nach 19 Jahren und 38 Semestern das Studium der Psychologie abgeschlossen. Habe damals schon begonnen gehabt, meine Ausbildung zum systemischen Therapeuten und habe den klinischen Psychologen dazu gemacht. 1994, habe ich das Institut für Kind, Jugend und Familie gegründet. Das dann habe hier mit Fortbildungen begonnen und so bin ich Stück für Stück hineingewachsen in die Szenerie mit behinderten Kindern. Die kannte ich schon von meiner Arbeit in Kindergärten. mit behinderten Jugendlichen, mit verhaltensauffälligen Jugendlichen und so weiter. Und das Institut ist immer größer geworden und 2014 haben wir das in eine GmbH umbenannt und das ist es noch heute. Das Institut zeichnet aus, dass es dort eingreift, wo andere keine Möglichkeiten mehr sehen. Und ich bin ein Mensch, den das Unmögliche reizt, als klinischer Psychologe und systemischer Therapeut und immer Folgendes beherzt. Nimm es, wie es ist, und beginne nach vorn hin zu einer Lösung zu arbeiten. Immer wenn etwas ganz schwierig ist, wird es eine Lösung geben. Und so habe ich auch Stück für Stück dann die positive Psychologie entdeckt und habe dann auch den Heim Omer entdeckt mit seiner neuen Autorität und arbeite heute an einem weiteren Buch, Stark und Positiv, das neue Autorität und positive Psychologie zusammenführt. Fertig. Mhm.
Wie würdest du die Erfindung und Entwicklung der positiven Psychologie beschreiben? Das sind so die Strömungen gewesen. Wie war die Entwicklung, wie es dazu kam?
Die positive Psychologie ist an und für sich, wird gesagt, dass Martin Seligman der Vater der positiven Psychologie ist, weil er bei seiner Antrittsrede als American The Psychology Association Präsident gesagt hat, Psychology developed from a science of health to a science of disease. It's time for a positive approach. Und so hat er Stück für Stück die positive Psychologie entwickelt, die sich auszeichnet durch folgende grundlegende Sachen. Ich sage immer, das sind die magischen drei der positiven Psychologie. Erstens, das Glas ist halb voll. Zweitens, wir entdecken und leben unsere Stärken. Und drittens, wir handeln positiv in die Zukunft, anstatt über die Vergangenheit zu jammern. Die positive Psychologie hatte an und für sich schon 1994 mit Maslow begonnen, der dort einen bahnbrechenden Artikel geschrieben hat in dieser Zeit über positive Psychologie und die positiven Sachen. Positive Psychologie ist eine ressourcenorientierte, zukunftsorientierte Herangehensweise, die auf eine gelingende Zukunft setzt, anstatt den Fehler in der Vergangenheit aufzuspüren, zu versuchen zu analysieren und dann Lösungen zu finden. Das ist die Tragik, darf ich ganz provokant sagen, der Psychoanalyse und erklärender, aufdeckender therapeutischer Ansätze. Und so hat die positive Psychologie sie weiterentwickelt. Sie hat mehrere Wellen durchlaufen. Welle 1 war Seligman. Welle 2 war, nimm auch Negatives in die positive Psychologie hinein mit Paul Wong. Welle 3 war 2019 positive Psychologie für alle und jetzt also für alle Kulturen und so weiter und Gesellschaften. Und jetzt hat positive Psychologie durch die Judith Mangelsdorf einen neuen Anspruch bekommen, einen Globalitätsanspruch.
Inwiefern hängt positive Psychologie für dich mit den Begriffen Wellbeing und Resilienz zusammen?
Die eigentliche Grundlage der positiven Psychologie, so sagt es Martin Seligman, den ich stolz bin, als Freund bezeichnen zu dürfen, hat die Grundlage in der Resilienz. Das erste war, dass sie sogenannte Resilienzprogramme gemacht haben. Und darunter war immer das Band Resilience Programm. Und dann haben sie sehr stark in England gearbeitet, in Manchester, in Schulen, wo sie Resilienz genommen haben. Und Resilienz ist kurz gesagt die Wissenschaft von der Fähigkeit und Fertigkeit des Menschen, aus schwierigen Situationen, herausfordernden Situationen, Niederlagen wieder zurückzukommen und wie das geht. Und Resilienz hat einen positiven zuwärtsgewandten Ansatz und die positive Psychologie hat das auch. Du hast noch was Zweites gefragt. Wie hängt es mit Resilienz und?
Well-being, psychological well-being im Konzept von Carol Reif zusammen.
Ja, mit Carol Reif. Carol Reif war die in den 90er Jahren, Ende der 80er, Beginn der 20er Jahre, hat eine Theorie des Psychological Wellbeing gemacht und war sozusagen, ich bezeichne sie in meinem Buch, als eine der Grundlegerinnen der positiven Psychologie. Und sie hat mehrere Ebenen des Psychological Wellbeing gemacht. Und Seligman hat draus gemacht, er hat die Berma-Theorie entwickelt und hat dann gesagt, welche Faktoren gibt es denn, die jeder für sich zu Wohlbefinden führen, die jeder Mensch, jedes Individuum in sich selbst hat und aus sich selbst verwirklichen will, und welche Faktoren sind es, die dann auch operationalisierbar, messbar und analysierbar sind. So ist er auf 5 Faktoren gekommen. Positive Emotions, Engagement, Relations, Meaning und Accomplishment oder Zielerreichung.
Ja, sehr stark. Was mir in eurem Buch sehr gut gefällt, ihr betrachtet nicht nur die Psychologie, also das Mentale allein, sondern geht auch ganzheitlich drauf ein. Dafür habt ihr von Herrn Esch 2012 ein sehr schönes Modell drin, wo es um die 5 Wege zu Wohlbefinden und Potenzialentfaltung geht. Da steht drin Relax, Sleep, Nutrition, Exercise und Behavior. Kannst du ein bisschen auf diese 5 Wege eingehen?
Ja, der Tobias Esch, als ein deutscher Neuropsychiater, der sich sehr mit der positiven Psychologie auseinandergesetzt hat, hat eben dieses Bären-Modell dann entwickelt und hat dann als erstes gesagt, ein Weg zum Wohlbefinden, ja, ist sozusagen Relax. Und dazu meint er, dass der Mensch es notwendig hat, einmal am Tag zumindest 20 bis 30 Minuten zu entspannen und es einfach sein zu lassen, so wie es ist, und dann einatmen und ausatmen und die Dinge so zu nehmen, wie es sind. Und dazu bietet er wunderbare Entspannungsmeditation an, die in seinem Buch abgedruckt ist. Und die kann man jeden Tag am Abend machen und in die Abendsonne schauen und sich im Gedanken vorerzählen. Relax hat eine enorme neurobiologische Wirkung, weil Relax aktiviert das Nervensystem, das für Entspannung sozusagen tätig ist, reguliert deinen Atem, senkt deine Herzfrequenz und senkt auch deine Atemfrequenz und senkt natürlich Blutdruck und solche Sachen. Das ist Relax. Das nächste ist, was war jetzt das? Sleep.
Sleep, genau.
Sleep, schlafen. Ja, ich kenne durch meine Fortbildungen viele junge Psychologen, die alle sehr aktiv sind und überaktiv sind. Und auf die Frage, wenn man sie fragt, wie viel sie zum Schlafen brauchen, sagen sie, es sind, 5 bis 6 Stunden. Und ich sage ganz eindeutig, das ist zu wenig. Wohlbefinden stellt sich ein und wird eindeutig verstärkt neben Entspannung durch einen guten 7- bis 8-stündigen Schlaf. Und dafür braucht es mehrere Tiefschlafphasen, sogenannte REM-Phasen, die nach 2 bis 3 Stunden des Schlafens eintreten, und du musst am Abend entspannt und ausgeruht sein, damit du in diese REM-Phasen kommst. Und es ist wunderbar, wenn du tief schläfst, hast du auch einen guten Traum oder sowas, aber du wachst in der Früh wie neu geboren sozusagen auf. Also meine Botschaft ist, Sleep ist ganz entscheidend für Wohlbefinden, und es braucht 7 bis 8 Stunden Schlaf am Tag, manchmal auch 9. Und jeder Mensch kann für sich herausfinden, was seine optimale Schlafdosis ist. Unter 7 bis 8 Stunden sollte das nicht sein.
Mhm. Sleep. Der nächste Punkt ist Ernährung, das heißt, iss was Gutes.
Iss was Gutes. Ja, das ist, ja, da gibt's mehrere 100.000 Tipps für gesunde und gute Ernährungen. Tobias Esch ist da relativ einfach und sagt, ernähr dich südländisch und wend gesunde Fettsäuren, iss leicht, iss Fisch. Essen darfst du im Prinzip alles, weil alles wird gut im Körper verwendet. Und dort sagt er auch, und das kommt immer wieder bei Esch vor, auf die Dosis kommt es an. Die Dosis macht das Glück. Jeden Tag ein Wurstbrot mit Mayonnaise und fettem Käse wird auf die Dauer nicht gut tun.
Ja, fand ich schön. Die Dosis macht das Glück, habe ich noch nicht gehört. Das ist eine sehr schöne, positive Formulierung.
Ja.
Der nächste Punkt ist üben, bewege dich, also Exercise.
Movement, ja.
Genau.
Move. Ja, 20 Minuten Bewegung pro Tag verändern deinen Stoffwechsel und fördern sozusagen einen positiven Stoffwechsel, der dich stärkt. Und das tut sich schon bei 20 Minuten, und ich habe das auch in meinem Modell dargestellt, 5 Wege zum Wohlbefinden. Und so ist es gut, wenn du dich ein bisschen bewegst. Das regt den Stoffwechsel an, das regt natürlich deine Atemfrequenz an, das regt deinen Blutkreislauf an, und du kommst in was Neues hinein. Und das Spannende ist, gib dir ein bisschen Zeit beim Bewegen. Deswegen empfiehlt dir Esch auch sehr Ausdauersport, mindestens 30 Minuten täglich. Seligman hat ja eine Laufgruppe oder Walkgruppe gegründet, 10.000 Schritte täglich, und die hat die in eine andere Welt gebracht. Beim Laufen wird dir ab 15 bis 20 Minuten wunderbar warm, und es ist einfach ganz toll, und dann bist du gekräftigt, ein neuer Mensch, und das ist wunderbar. Das heißt, beweg dich jeden Tag 20 bis 30 Minuten und komm, das ist seine Empfehlung, 3-mal am Tag außer Atem, Puls über 100.
Ja, finde ich total praxisnah auch und realistisch. Also es ist gar keine große Schwelle für den Zuhörer, für die Zuhörerin, das auch zu erreichen.
Genau, ein kleiner Spaziergang macht schon.
Und der fünfte Weg wäre jetzt Behavior, Verhalten, denke und handle positiv.
Ja, denke und handle positiv, das ist Behavior, Bern, ja. Damit ist gemeint, verwende die Grundinterventionen der positiven Psychologie. Und ich kenne 3 positive Grundinterventionen, die meiner Meinung nach, aus meiner Erfahrung nach und auch aus vielen Austauschgesprächen noch eine absolut energetisierende Wirkung haben. Das erste ist die Übung Three Blessings. Bemerke jeden Tag drei Dinge, die dir gefallen, die gut sind. Und schreib auf am Abend in einem Tagebuch, die berühmten Glückstagebücher kommen da jetzt zur Sprache, diese drei Dinge, die dir gut tun und warum. Und es geht nicht darum, bei Three Blessings Exercise diese aufzuschreiben, was du gut gemacht hast. Das macht Druck. Aber es kann natürlich passieren, dass du nicht umhinkommst, etwas aufzuschreiben, was für dich, was du einfach gut gemacht hast. Einen schönen Waldspaziergang. Ich schaue jetzt gerade beim Fenster hinaus und sehe bei mir einen wunderbaren blauen Himmel, einen herrlichen Haselstrauß in den Farben des Herbstes. Das ist einfach schön. Und ja, in 25 Minuten werde ich sagen, das war schön, mit dir zu sprechen, Danny.
Du hast auch noch etwas in der Umsetzung, was ich sehr wertvoll finde. Zurzeit gebe ich in Pharmaunternehmen gerade sehr viele Kurse zum Thema Feedback und Kommunikation. Und du hast ein schönes Modell, einen Ansatz, der nennt sich stark und positiv. Und erläuterst dort die Grundvoraussetzungen für positive Kommunikation. Kannst du die ein bisschen beschreiben?
Ja, das ist die zweite entscheidende Intervention der positiven Psychologie. Bei Behavior habe ich es jetzt vergessen. Das zweite ist noch einmal, entdecke und lebe deine Stärken. Zu dem können wir ja noch vielleicht später ein bisschen kommen. Jetzt geht es um die zweite große Intervention, die Seligman bei seinen Workshops immer wieder macht. Das ist ACR oder Active Constructive Reaction. Und der Grundschlüssel zu gelingender positiver Kommunikation, die sozusagen immer das Ziel hat, Beziehungen zu stärken, und sie stärkt Beziehungen, indem sie Resonanz herstellt und indem man ins Schwingen kommt. Und aktiv, konstruktiv reagieren ist der Eingangsschlüssel zu positiver Kommunikation. Jemand sagt zu dir was und du sagst nicht zu dem, ich sag nicht zu dir, Danny, du weißt, du, diese Frage ist überhaupt nicht zulässig, was bringst du jetzt diese Frage, ne? Das ist aktiv destruktiv, ne? Und du hast vier Möglichkeiten. Du kannst konstruktiv, du kannst aktiv oder passiv reagieren. Und aktiv konstruktiv wäre super, sehr schön, du machst das auch immer mit kleinen Bemerkungen, ja. Das habe ich doch nicht gehört, sehr interessant, wie das ist und so weiter. Komm, erzähl noch ein bisschen mehr. Aktiv, konstruktiv zu reagieren, wenn du angesprochen wirst, ermutigt dich, weiter nach vorne zu gehen und weitere Inputs zu bringen, damit du sozusagen ins Schwingen kommst, in Resonanz kommst und so gute Beziehungen steht. Die Gabriele Sauberer aus Wien ist eine Meisterin der positiven Kommunikation und hat ein Buch, das Kapitel Positive Kommunikation verfasst, Positive Psychologie.
Ja, das ist sehr schön. Du hast eben auch schon ein Thema angeteasert, was, glaube ich, sehr wichtig ist, und zwar die Stärkenorientierung. Was kannst du uns über die Rolle der Stärkenorientierung in der positiven Psychologie sagen?
Ja, die positive Psychologie hat für mich drei entscheidende Zugänge. Erstens das Wärmer-Modell vom Seligman. Zweitens die Aufwärtsspirale der positiven Lebensstilentwicklung von der Barbara Fredrickson. Und drittens den Stärkenansatz von Christopher Peterson und Seligman. Stärken waren unpopulär und Charakterstärken erst recht. Durch Kretschmer und den Nationalsozialismus sind die ja sehr unbeliebt gewesen. Und 1999 bei einer großen Konferenz in Chicago, wo die Frage gestanden ist, wie umgehen mit höchst schwierigen Kindern und Jugendlichen, die sozusagen fast nicht mehr behandelt waren und sozusagen Brennpunktkinder waren. Und dort ist ein Forscher, an Seligman, der dort war, herangetreten hat, hat gesagt, warum nehmen wir nicht das und bemerken nicht das an diesen Kindern, Jugendlichen und Familien, was die auszeichnet, was sie besonders gut können? Und warum nehmen wir sie nicht bei ihren Stärken? Seligman war begeistert und hat den Christopher Peterson nach Mexiko eingeladen und sie haben dort gemeinsam in einer Nacht- und Nebelaktion sozusagen entwickelt, was Stärken sind. Und Stärken sind individuelle Persönlichkeitsmerkmale, psychologisch gesagt heißt das auch Traits, die sich im Laufe des Lebens entwickeln, die aus innen heraus zur Verwirklichung drängen und zum guten Leben beitragen. Und Seligman und Peterson haben dann sozusagen 24 Charakterstärken entwickelt. Und dazu, um diese Charakterstärken zu messen, ist dann auch der Values in Action Internal Strengths Fragebogen entstanden, der berühmte VIAS mit 269 Fragen. Und man hat immer gefragt, ob es tatsächlich 24 Charakterstärken gibt. Und hier möchte ich meinen Freund und Mitstudenten Willi Ruch nennen, den berühmten Züricher Persönlichkeitsforscher, der sich ab 2017 die Mühe gemacht hat, noch einmal genau zu untersuchen, ob die Stärken sozusagen wirklich da dazugehören. Und jetzt muss ich noch was dazu sagen. Seligman und Peterson haben dann auch gefragt, wie kann es denn zu Stärken kommen und haben dazu eine Dissertation bei der Kollegin Dalsgaard in Auftrag gegeben, die weltweiten Tugenden zu entwickeln. Und sie sind nach Analyse auf 6 gleiche Tugenden gekommen. Nämlich, ich hoffe, ich die Tugenden, wenn ich die aufzähle, die bringe ich nie alle zusammen. Ja, aber da ist ja erstens Weisheit und Wissen. Zweitens Mut, im Sinne auch etwas zu sagen, wenn ich nicht mit der Meinung mit den anderen, des anderen bin, Zivilcourage. Drittens Freundschaft, viertens Transzendenz und fünftens Sinn für das Schöne.
Ja, Philipp, jetzt hast du 5 Tugenden von den 6 Mal aufgeführt. Inwiefern hilft uns das denn in der Lebensführung? Oder auch, es hören ja viele Führungskräfte, Coaches, Berater diesen Podcast. Was mache ich jetzt damit, wenn ich das ermittelt habe?
Diese Tugenden, ja, haben Seligman und Co. gesagt, wie Weisheit und Wissen, wie Fairness, wie Mut, ja, wie das große Ganze sehen, Transzendenz und so weiter. Diese Tugenden sind Kataloge, die sozusagen das gute Leben an und für sich beschreiben. Und die hat die Kollegin Dalsgaard herausgefunden, diese Tugenden, und hat dann sozusagen gesagt, wir brauchen jetzt Charaktermerkmale, die diese Tugenden sozusagen zum Leben bringen. Und dazu haben sie dann eben 24 Stärken entwickelt Und diese Stärken haben dann, die haben sie dann jeweils einer Tugend zugeordnet. Und das hat sie dann sehr gut ausgezeichnet. Zum Beispiel gibt es ja da ganz viele Tugenden, Mut, Ausdauer, Weisheit und Wissen, Umsicht, Vorsicht, Humor und so weiter. Und die haben sie einfach ganz bestimmten Tugendkategorien zugeordnet. Und das haben sie in einer Nacht- und Nebelaktion gemacht. Und Ruch hat dann noch einmal versucht zuzuordnen, ob das stimmt. Und Humor gehört ja zur Tugendkategorie Transzendenz. Und Willi Ruch sagt bei seinen Forschungen, dass das wahrscheinlich nicht stimmt, sondern Humor eher zu Weisheit und Wissen gehört.
Mhm. Und jetzt aber nochmal die Frage, was mache ich jetzt, wenn ich meine eigenen Stärken ermittelt habe? Das heißt, wie kann ich das für mich in mein Leben integrieren?
Das Wichtige und Wunderbare ist bei diesen Charakterstärken, ja, da gibt's 10 Grundmerkmale, was eine Charakterstärke ausmacht. Mhm. Ja, die darf nicht, die muss auf einer Dimension liegen, die darf nicht von anderen in den Schatten gestellt werden. Da gibt's 10 Grunddimensionen einer Charakterstärke. Und wenn ich diese Charakterstärke habe, dann muss ich schauen, dass ich diese Charakterstärke entdecke. Und die Charakterstärke entdecken kann ich natürlich über den VIA-IS, über diesen Fragebogen. Dort komme ich dann bei diesen 300 Fragen, 269, auf 10 Top-Stärken. Das sind aber noch nicht die, die dich wirklich ausmachen. Tayyab Rashid, ein früher Schüler Seligmanns, der zunächst auch auf der Universität für Philadelphia war und dort auch sein Doktorat gemacht hat, heute Professor in Melbourne, in Queensland, und hat dort das dann weiterentwickelt und hat einen sogenannten Bogen herausgegeben, wie man die Charakterstärken weiterentwickeln kann. Und hat eben 6 Fragebögen gemacht. Zunächst einmal notiere 5 Stärken aus einer Liste von Stärken. Dann notiere 5 Sätze. Dann vergleiche 2 und 3. Dann lass deine Charakterstärken von einem Familienmitglied machen. Dann von einem guten Freund. Und dann führe das Ganze zusammen und dann kommst du zu sogenannten Signaturstärken. Und diese Signaturstärken sind Stärken, die in dir drinnen sind und die aus dir herausdrängen, die du gerne performen willst. Ich zum Beispiel habe eine Signaturstärke, die ist eindeutig Ausdauer und Authentizität und Beharrlichkeit und auch Humor. Das ist eine meiner großen Stärken. Und je mehr ich den Humor entdeckt habe, desto mehr blödle ich heute immer wieder herum. In unserem Gespräch jetzt gerade nicht. Charakterstärken kann man nicht trainieren, sondern Charakterstärke kann man nur entdecken und dann kann man seine Charakterstärken leben und ausweiten. Also wenn man seine Charakterstärken entdeckt hat. Und durch das Leben dieser Charakterstärken kommen neue Charakterstärken dazu, die man vielleicht noch nicht entdeckt hat. Und Ryan Nimek hat ein Buch geschrieben, wo er diese Charakterstärken alle vorstellt, und er macht da ein Programm aus, wie man ein Charakterstärkentraining, Vorsicht, auch ob das wohl richtig ist, machen kann. Und das erste ist, beobachte Charakterstärken bei jemand anderen. Zweite Woche, beobachte und entdecke deine Charakterstärken bei dir selbst unter Zuhilfenahme von Beobachtung, Achtsamkeit und so weiter. Und dann letztendlich natürlich auch den Fragebögen und so weiter. Dann versuche, diese Stärken bei anderen zu erkennen, dritte Woche, und vierte Woche entdecke diese Stärken beim Tun bei dir selbst und wende sie an.
Sehr schön. Was würdest du sagen, welchen positiven Mehrwert bringt die positive Psychologie für uns als Gesellschaft?
Welche positive Mehrwert das bringt? Da ist der Name Jonathan Haidt zu nennen, ja? Ein amerikanischer Moralpsychologe und so weiter, der 2015 in Fort Lauderdale in Florida einen bahnbrechenden Vortrag gehalten hat. Und es ist einfach so, auch Seligman sagt es schon, wir brauchen ein Herangehen durch das Anwenden von Charakterstärken und positiv-psychologischen Interventionen, sollen wir dahin kommen, dass wir im Jahr 2051, dass 51% der Menschen sich wohlfühlen und positiv denken und aufblühen. Also Flourishing ist ja etwas, das Anwenden von Stärken und Interventionen, das heißt aufblühen, und das ist das Leben von positiven Interventionen, Charakterstärken, sich dauernd weiterentwickeln, nicht aufhören und so weiter. Der Mehrwert der positiven Psychologie, das habe ich immer gesagt, ist eigentlich enorm politisch. Wir haben die Welt ja lange eingeteilt in etwas, das entweder das Glück oder wie etwas gut gelingt, entweder genetisch fixiert ist oder verhaltenstherapeutisch dadurch fixiert ist, dass wir sozusagen das gelernt haben und konditioniert haben. Ja? Und jetzt ist es so, dass durch die positive Psychologie es einfach gelingt, und das sagt Haidt, und da haben wir auch eine ganz gute Chance dafür, wenn wir unsere Charakterstärken entdecken und leben, wenn wir unsere positiven Interventionen im Sinne des Bärenmodells oder auch anderer Modelle anwenden, dann kann es sein, dass immer mehr Menschen durch dieses Tun, Denken, Fühlen und Handeln zu Wohlbefinden kommen, und das löst irgendwann den alten Gegensatz zwischen Gut und Böse, zwischen Anlage und Umwelt auf, sondern wir haben es in der Hand, ob unsere Welt eine gelingende, gute, aufblühende Welt wird oder nicht. Und Seligman prägt dafür auch einen Begriff. Und dieser Begriff heißt Agency. Den hat er um 2019 noch einmal sehr strapaziert und hat gesagt, durch unser positives Handeln wird es dazu kommen, dass neue Möglichkeiten einer gelingenden Gesellschaft entstehen.
Sehr schön. Jetzt haben wir einige Modelle, Grundlagen angerissen. Gibt es etwas zum Thema positive Psychologie, wo du sagst, das wäre mir noch besonders wichtig, das möchte ich jetzt noch mal erwähnen, weil das gehört auf jeden Fall noch mit rein in das Gespräch?
Naja, wenn wir über positive Psychologie reden, und wir haben das Buch geschrieben, und da muss man einfach sagen, ich bin ja Fan von zwei grundlegenden Modellen. Erstens, ein Modell, das uns hilft, uns wohlzufühlen und aufzublühen. Perma. Und zweitens muss man aber feststellen, dass Perma kein Modell hat, wenn Situationen wirklich herausfordernd werden. Und wie gehen wir um, wenn was wirklich herausfordernd wird? Wenn unser braver 14-jähriger Sohn nicht nach Hause kommt oder unser 7-jähriger dauernd seine kleinere Schwester schlägt und so weiter. Gehen wir um mit Strafe und Härte? Und dort kann man nur sagen, die Erkenntnisse zeigen, dass mehr oder weniger durchaus gut. Strafe und Härte und Autoritarismus, die helfen nicht und gelingen nicht. Wir brauchen etwas Zweites. Wir brauchen einen Ansatz, der Strafe und Härte ablöst. Und das ist die neue Autorität von Heimoma. Die ersetzt nämlich das Strafkonzept und das Konzept des Laissez-faire durch das Konzept des gewaltlosen Widerstands und der Beharrlichkeit. Und jetzt kann man sagen, die positive Psychologie hat eine Schwäche. Sie kann, hat kein Mittel für wirklich herausfordernde Situationen. Und die neue Autorität hat eine Schwäche. Sie kann zur Diktatur und despotisch wird, wenn man die Mittel und Interventionen der neuen Autorität einsetzt. Und daraus mache ich jetzt Folgendes in meinem neuen Buch, Stark und Positiv, und das braucht es weiter, nämlich eine Zusammenführung zwischen neuer Autorität und positiver Psychologie. Und die Zusammenführung heißt, der Umgang mit Menschen in Erziehung, Lehre und Führung ist, dass wir zunächst einmal darauf setzen, mit ihnen positive Beziehungen und Resonanz herzustellen. Und wenn es dann zu Verhaltensweisen kommt, die schwierig sind, dann verurteilen wir nicht den Menschen als Gesamtes, sondern sagen, dieser Mensch hat grundlegend eine gute Absicht, ist wertzuschätzen und so weiter. Aber seine Verhaltensweisen, 1, 2, 3, machen uns Sorgen. Dagegen werden wir Widerstand leisten und dagegen werden wir unsere Widerstandsbotschaft setzen. Ich habe das Modell, ich schreibe gerade an dem Buch, jetzt einmal so weit konzipiert, dass es das gibt und habe dann gesagt, ja, es muss eine Zusammenführung geben und stark und positiv ist das Beste aus positiver Psychologie und neuer Autorität. Daraus habe ich dann 10 Werkzeuge entwickelt, die ich immer wieder sozusagen in meinen Vorträgen, Workshops und so weiter kommen und die eben sind Resonanz herstellen, präsent sein, wachsam sein, deeskalieren können, Hilfe organisieren können, Stärken entdecken und mitnehmen können, Sinn haben können und letztendlich ein Mindset zu entwickeln, das ein positives, dynamisches Mindset ist. Bis hierher bin ich gekommen in dem Podcast mit dir, Danny, das war ganz gut, aber es war noch nicht alles. Jetzt kommt deine letzte, ultimative Frage und auch diese werde ich nach bestem Wissen und Gewissen beantworten und dann geht es weiter in einen schönen Tag.
So, dann ist meine letzte Frage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Das war natürlich jetzt in meiner letzten Zeit krankheitsbedingt gar nicht so einfach, weil mein Leben hat sich sozusagen auf den Kopf gestellt und mein Lebensmotto ist das: Nimm die Dinge, wie sie sind, schau sie an, lass sie einmal sitzen und verneine sie nicht. Rede sie nicht weg, nimm es, wie es ist und beginn dann Schritt für Schritt wieder nach vorne zu antworten und eine gute Zukunft wird sich entwickeln.
Ein traumhafter Schluss. Lieber Philipp, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns so schön einen Einblick gegeben hast in die positive Psychologie. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
Ja, lieber Danny, wenn irgendwas unklar ist und du nachschärfen musst, bitte melde dich bei mir. Es hat großen Spaß gemacht. Ich habe ganz schön geraucht im Hirn und es war wunderbar. Ich danke dir.
Dankeschön.
Alles, alles Liebe.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.